Wir begrüßen Sie herzlich auf der Bühne, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, auf der Bühne des Kantatesaals. Mirko Becker
und Michael Quast. Dankeschön.
Mirko, du hast einen ganz besonderen Grund für diesen Abend, nämlich es wird ein Podcast gemacht.
Genau.
Das musst du jetzt nochmal erklären.
Also der Grund ist, warum wir hier überhaupt sitzen quasi so in der Runde ist, weil ich mich für alles rund um Frankfurts Geschichte interessiere und so auch um die Geschichte hier dieses Saals, in dem wir uns hier befinden, der Kantatesaal. Und Michael und ich, wir wollten schon mal länger über die Geschichte dieses Raumes hier quatschen, wo er immer wieder auftritt, wo ich ja auch meine Live-Shows immer hab. Und dann haben wir gedacht, wir könnten uns entweder in stilles Kämmerlein reinsetzen oder wir öffnen das so ein bisschen und bieten quasi all denjenigen an, die sich auch für die Geschichte dieses Raumes hier interessieren, auch einfach dazuzukommen. Deswegen sitzen wir jetzt hier so in so einer kleinen Wohnzimmeratmosphäre, blicken einfach so ein bisschen auf die Geschichte dieses Saals. Und vor allem, und das habe ich eben schon kurz gesehen in der Vorbereitung, blicken wir heute auf ganz, ganz viele Bilder, wie das früher hier mal ausgesehen hat und wie das so seinen Weg genommen hat bis heute. So, das ist so die grundsätzliche Idee. Die Idee ist auch, dass wir so wahrscheinlich 60 Minuten quatschen. Je nachdem, wie spannend es wird, kann es um einiges länger gehen. Aber nein, wir achten darauf, dass es so in dem Rahmen ist. Wenn ihr Fragen habt, es kann sein, dadurch, dass wir in so einem kleinen Rahmen hier heute sind, würde ich einfach sagen, hebt die Hand, schießt einfach los. Das kann man vielleicht so ein bisschen im Hintergrund dann bei der Aufnahme hören. Deswegen sind auch hier die Mikros da. Ich würde es dann einfach rausschneiden, sodass keiner irgendwie jetzt Gefahr läuft, irgendwo im Internet aufzutauchen, ohne das zu wollen. So, hast du noch was?
Im Vorfeld nein.
Sehr gut. Dann starten wir mit einer Frage, die ich immer all meinen Gästen stelle. Und zwar die Frage, was so dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte ist. Wichtig dabei ist, du musst dich auf eine Sache festlegen und da gehört jetzt alles mit dazu, sei es Straße, Person, Platz, Ort und so weiter.
Das ist wirklich.
Und es darf nicht der Kantatesaal sein.
Das ist schwierig. Ich wurde ja schon im Vorfeld mit dieser Frage konfrontiert und konnte sie nicht beantworten. was mir durch meine Beschäftigung mit Friedrich Stolze, der im 19. Jahrhundert ja hier in Frankfurt geschrieben hat, in einem sehr schönen Frankfurterisch, aber auch auf Hochdeutsch, gibt es Ereignisse, die ich sehr lustig und interessant finde. Und vielleicht sind es ja typisch Frankfurter Ereignisse und es sind Ereignisse, bei denen die Bevölkerung aufmüpfig geworden ist oder sagen wir mal, irgendwie subversiv reagiert hat. Und es gibt im 19. Jahrhundert so ein paar Krawalle, die durch teilweise nicht nachvollziehbare Verordnungen des Magistrats ausgelöst wurden. Zum Beispiel der Sperrbatzenkrawall. Du musst mich da korrigieren, wenn ich jetzt aus der Erinnerung das falsch erzähle. Aber da früher konnte man musste man durch die Stadttore in die Stadt rein. Also die Stadt hatte ja noch eine alte Befestigung und wenn man draußen war und am Abend zurück wollte, musste man durch Stadttor und wurde auch kontrolliert und da war der sogenannte Sperrbatzen fällig. Und also man musste auch bezahlen und es gab im 19. Jahrhundert einen Feiertag, an dem diese Regelung aufgehoben war. Die Bevölkerung konnte kostenlos durchs Stadttor. Und die Frankfurter haben draußen vor den Toren der Stadt gefeiert und strömten dann am Abend wieder zurück in die Stadt. Und der Magistrat hat irgendwann beschlossen, wir brauchen neue Geldquellen. Also dieses Problem gab es immer. Und diese kostenlose Durchmarsch durchs Stadttor, das wird aufgehoben, die Leute müssen doch was bezahlen. Und da gab es richtigen. Da haben die Tore zugemacht, die Leute wollten wieder in die Stadt zurück und es war zu und da stand dann städtische Militär, was es damals noch gab, also Polizeikräfte würde man heute sagen, haben gesagt, Leute, ihr müsst jetzt bezahlen. Und da haben die gesagt, dann gab es einen richtigen Aufstand, ja, den Sperrbatzenkrawall, weil die haben sich das nicht gefallen lassen. Und von Stolze gibt es eine wunderbare Geschichte von einer Gruppe, die dann versucht, das zu umgehen und über die Stadtmauern durch den Graben da kraxelt, um wieder in die Stadt reinzukommen. Eine sehr gemischte Gruppe, da ist eine alte Tante dabei, die dann da balanciert und ins Wasser fällt und wie man sich rettet und man darf nicht bemerkt werden und so. Also der Stolze, dem gelingt es ja, solche Vorgänge aus der Historie, die einen politischen Hintergrund haben, in einem sehr komischen Umfeld dann zu beschreiben. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Frankfurter Ereignis aus der Geschichte, was ich wähle, was ich besonders schön finde.
Finde ich ein gutes Thema. Ich muss tatsächlich dazu sagen, das muss man sich immer so vor Augen führen, der sogenannte Sperrbatzenkrawall und quasi die Stadttore, da geht man quasi, also muss man sich so vorstellen, dort, wo heute die alte Oper zum Beispiel steht, da stand früher das Bockenheimer Tor. Das heißt, wenn man quasi außerhalb der alten Oper oder heutigen alten Oper war, war man außerhalb der Stadt unterwegs. Ja, oder quasi Friedberger Tor, so in der Nähe von der Konstablerwache. Also man war relativ schnell außerhalb der Stadt und heute ist das ja auch alles so zusammengewachsen. Ich bin gestern von der alten Oper in Richtung Bockenheim gefahren und habe mir auch so gedacht, das ist einfach alles so wahnsinnig mittlerweile so miteinander verbunden und war halt früher eben nicht der Fall. So, und man musste halt früher wirklich auch dann auf die Uhr gucken und sagen, oh, um Gottes Willen, ich muss jetzt eigentlich zurück. Mhm. So, von daher finde ich es ganz gut. Ich muss tatsächlich auch dazu sagen, das ist immer so eine Frage, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch so Highlights in Frankfurts Geschichte. Ich kann mich immer nie auf ein einziges festlegen, weil es gibt so links und rechts so immer verschiedene. Und dadurch, dass ich mich auch jeden Tag mit Frankfurts Geschichte beschäftige, habe ich das Gefühl, bei mir ändert sich das auch immer so täglich, weil es einfach so viele Sachen gibt, wo ich sage, das ist spannend, das ist spannend, das ist spannend. Genau, aber von daher, ich nehme das gerne mit.
Wir sind ja hier an einer Stelle, wo früher auch die Grenze verlief. Der Hirschgraben war ja Teil der Befestigungsanlage, bevor es dann erweitert wurde.
Aber weißt du, was so witzig ist bei dem großen Hirschgraben? Da müssen wir noch den kurzen Schwenk machen. Und zwar der große Hirschgraben heißt ja deswegen großer Hirschgraben, weil da vor Jahrhunderten wirklich ein Kram war, in dem waren Hirsche drin. Und diese Hirsche gehörten der Stadt Frankfurt. Und einmal im Jahr gab es von der Stadt Frankfurt ein üppiges Fest für die Bediensteten.
Mit Hirschgulasch.
Mit Hirschgulasch. Und ja, die armen Hirsche. Einmal im Jahr waren sie dran. Und dieses Fest ist, und wir reden wirklich so, ne, zu Zeiten des Mittelalters, ist das ausgeufert. Später kamen dann da auch so Prostituierte dazu, sodass dann irgendwann gesagt wurde, das können wir so nicht mehr weitermachen, ja. Aber quasi hier ist der Ort, wo diese Hirsche gehalten worden sind und wo es dann quasi so die Ausgangsbasis war für diese Feste, die immer weiter quasi, ja, in die ins Unendliche mündeten. So, aber von dort springen wir gleich auch in den Kantatesaal. Vorher, was mich auch noch interessiert, ist so mal dein persönlicher Werdegang. Wir haben uns jetzt hier auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Frankfurt, ich werde nicht Banker, sondern ich gehe ans Theater und mache Schauspiel, werde Regisseur und so weiter?
Ja, das ist jetzt ein extra Abend, den wir damit gestalten können. Ich bin ja kein gebürtiger Frankfurter, ich komme aus Heidelberg. Ich habe dort ein Gymnasium besucht und mich mehr für Theater interessiert als für, ihr müsst jetzt mal weghören, als für die Schule. Okay. Ich fand die Schule ganz schrecklich und habe eine Aufnahmeprüfung gemacht an der staatlichen Hochschule in Stuttgart für Schauspiel, für Schauspielerei und habe die Prüfung bestanden, also da gehört viel Glück dazu, weil es gibt immer furchtbar viele, die sich da anmelden. Ich habe bestanden und dann habe ich die Schule ein Jahr vorm Abitur verlassen und bin auf die Schauspielschule. Ich habe kein Abitur gemacht. Alle haben gesagt, bist verrückt, nur noch ein Jahr, dann hast du Abi. Ich habe gesagt, ich brauche kein Abi, ich gehe ans Theater. Und so kam ich zum Theater und habe dann 3 Jahre in Stuttgart studiert. Dann war ich in Ulm am Theater als Anfänger, mein erstes Engagement. Dann kam ich nach Düsseldorf als Komödchen, habe dort Kabarett gemacht mit Lore Lorenz zusammen. Dann wollte ich nach Freiburg und blieb in Frankfurt hängen. Weil ein Regisseur, den ich von Ulm kannte, hier anfing, 1985, Dietrich Hilsdorf, in der Intendanz von Günter Rühle. Und der hat mich eingeladen, nach Frankfurt zu kommen. Und so kam ich nach Frankfurt und habe dann im Theater am Turm meine Soloprogramme gespielt und am Schauspiel Frankfurt als Schauspieler des Ensembles verschiedene Rollen gespielt. Und dort blieb ich 4 Jahre. Dann habe ich gekündigt, weil ich war nicht zufrieden. Und mit mir haben ein paar andere Kollegen gekündigt und wir waren alle Komiker. Wir haben gesagt, wir kommen nicht zu unserem Recht. Wir wollen Rollen spielen, die wo wir unsere Talente zeigen können. Aber das hat nicht, wir waren unzufrieden. Und seither habe ich freigearbeitet, eigene Programme gemacht. Und dann fing das auch an mit der Mundart. Das fing schon am Schauspiel Frankfurt an, mit Mundartproduktion. Aber seit ich dann freigearbeitet habe, ging diese Entwicklung los, die dann schließlich mündete in der Gründung einer eigenen Truppe, die Fliegende Volksbühne Frankfurt, ein Theater ohne eigene Spielstätte. Und dann schließlich sind wir hier gelandet.
Weißt du noch, wann du das erste Mal hier in dem Saal warst und was du so für einen Eindruck hattest?
Wir können nachher auch Bilder sehen, ja, vom alten Saal. Damals war noch das Volkstheater hier und mein Eindruck war, ja, dass das eigentlich ziemlich altmodisch und verstaubt ist. Das war mein Eindruck. Der Saal hatte einen ganz anderen Charakter damals.
Dann lass uns direkt da mal reingehen. Also ich frage auch deswegen, weil du hast mich mal vor 2 Jahren, glaube ich, hier, haben wir uns mal getroffen und du hast mich so durch den Saal geführt. Da sah der schon so aus, wie er jetzt auch aussieht. Und ich war total beeindruckt, weil ich finde, das ist so eine wunderschöne Spielstätte. Einerseits hier in dem Raum zu sein, einerseits aber auch draußen im Foyer mit diesem, also markanten Kronleuchter auch, mit dem Treppengeländer. Und ich war total erstaunt. Und du hast es noch ein bisschen in einer anderen Atmosphäre gesehen. Deswegen gehen wir da mal tiefer rein. Vielleicht aber vorher mal so grundsätzlich. Wie kam es zum Bau des Kantatesaals? Also wann war das? Und eine Frage, wo ich bis heute auch noch keine Antwort drauf habe, wieso heißt das Kantate?
Also das ist ein Gebäude aus den 50er Jahren. Früher waren hier Wohnhäuser gestanden. Das Goethehaus war natürlich prominent etwas weiter unten Richtung Berliner Straße und wo jetzt auch der untere Teil des Frankfurter Hofs, des Hotels ist. Da war ein sehr prominentes Gebäude, der Weiße Hirsch. Eins der prächtigsten Bürgerhäuser mit einem Garten dahinter und so. Eine Zeit lang später ist es dann runtergekommen. Irgendwann wurde es abgerissen. Da wohnte die Familie Gontard. Mhm. Eine Susanne Gontard oder Susette. Susanne oder Susette war die Freundin von Hölderlin. Der ging hier durch den großen Hirschgraben und hat dann unten am Fenster Susanne hochgerufen. Das ist alles im Zweiten Weltkrieg. Im März 1944, glaube ich, waren diese Bombenangriffe der Royal Air Force. Und da ist das alles in Schutt und Asche gefallen. Und dann wurde es in den 50er Jahren peu à peu wieder aufgebaut. Der Aufbau des Goethehauses. Oho, aha, interessant. Jetzt geht das wieder los. Das ist Frankfurt am Main. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Wenn du länger redest, kann ich versuchen, das wieder hinzubekommen. Touch-ID eingeben, okay. Der Wiederaufbau des Goethehauses war ein großes Politikum, aber schließlich wurde beschlossen, das Goethehaus im historischen Abbild, nach historischem Vorbild wieder aufzubauen. Und dann sind hier in der Straße Häuser im Stil der 50er Jahre entstanden. Unter anderem, und es war dann auch natürlich naheliegend, dass neben dem Goethehaus der Sitz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels errichtet wird.
Warum war das naheliegend?
Naja, neben dem Goethehaus. Das war die beste Situation für dass die Buchhändler neben Goethes Geburtshaus ihr Hauptquartier aufschlagen. Der Börsenverein war vorher in Leipzig gewesen und ist dann nach dem Krieg und nach der Trennung in West- und Ostdeutschland nach Frankfurt umgezogen und hat sein Hauptquartier hier im großen Hirschgraben aufgeschlagen. Und das war dann 1956, dass dieses Quartier hier gebaut worden ist. Und die Eröffnung des Kantatesaals war am 6. November 1956. Wir haben draußen im Foyer einen Schaukasten, da ist die Chronik dieses Saales aufgeschrieben und das habe ich mir ausgedruckt, weil ich es auswendig auch nicht weiß. Der Wilhelm Massing hieß der Architekt, der hat in der Zeit viele Gebäude errichtet in der Stadt, die dann inzwischen auch wieder abgerissen worden sind. Und es ist was Besonderes, dass ein Gebäude aus der Zeit noch erhalten ist. Was nicht einfach war, wir kommen darauf zurück.
Aber weißt du, warum das Kantate, also was für was Kantate steht? Ja. Dann sag mal.
Natürlich weiß ich das. Jetzt sehe ich hier das Bild und da ist es wieder. Ach, was für Glück.
Ein Cliffhanger. Warum heißt das Kantate?
Das ist natürlich ein Name, wo man ans Singen denkt und wie schön und musisch. Aber es ist frankfurterisch, das heißt, es hat mit Geld zu tun. Und zwar mit dem Sonntag Kantate. Das ist, glaube ich, der dritte Sonntag nach Ostern, an dem die Buchhändler in Leipzig ihre Abrechnung gemacht haben. An dem Sonntag haben sie gezählt, wie viel in der Kasse ist. Und das war Anlass genug, dass man den wichtigsten Saal des Börsenvereins nach dem Tag nennt, an dem Kasse gemacht wird, nämlich Sonntag Kantate. Daher heißt er Kantatesaal. Ich weiß nicht, ob es in Leipzig da schon einen Vorläufer gab, aber in Frankfurt haben sie ihn nach dem Sonntag Kantate genannt.
Das erinnert mich an den an die Brücke, die kennt ihr bestimmt auch alle, vom Römer Rathaus rüber zum quasi weiteren Römer Rathaus an der Paulskirche. Da gibt es ja auch diese Verbindung und die heißt ja Seufzerbrücke, weil da früher die Bürgerinnen und Bürger ihre Steuern quasi, also erstmal darüber laufen mussten und dann mussten sie quasi ihre Steuern dort abtreten. Deswegen heißt das auch die Seufzerbrücke, weil man da nochmal geseufzt hat. Noch hatte man das Geld und ein paar Minuten später nicht mehr. Warum auch der, also was auch, finde ich, ganz spannend ist, beim großen Hirschgraben ist, wenn man da heute durchläuft, der ist ja eigentlich relativ klein. Der war ja früher viel länger. Also dort, wo heute die Berliner Straße ist, Berliner Straße, stimmt. Dort war ja auch noch so ein Stück vom Hirschgraben auch noch mit dabei. Und zum Weißen Hirsch würde ich am liebsten auch noch was erzählen. Aber wer ist nächste Woche Freitag bei der Show mit dabei? Ist das jemand von euch zufällig? Weil sonst verrate ich schon was. Keiner. Gut. Das ist auch so, also wirklich eine absurde Vorstellung. Es gibt so eine Zeichnung von diesem Weißen Hirsch, von diesem früheren Gasthof, der hier war. Und dort gibt es einen riesengroßen Garten mit so einem, also mit wie so einem kleinen Wald. Und dort, wo früher der Wald war, das heute der Kaiserplatz mit dem Frankfurter Hof und Co. Und das ist immer auch total spannend so zu sehen. Da war früher mal ein kleines Waldgebiet mit einem größeren Garten von einer Familie, die sehr wohlhabend war. Und dann hat es die Stadt Frankfurt gekauft und dann ist es eben öffentlicher Raum geworden und ganz anders gestaltet. Also das finde ich auch mal so faszinierend zu sehen, wie sich so wirklich so Standorte komplett so verändert haben. Ja. Genau, und das Goethehaus ist ja so eines der letzten Überbleibsel früherer Tage. Du hast ja eben schon gesagt, dass der Kantatesaal früher so ein bisschen anders aussah. Und du hast auch ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen reingehen.
Manchmal kann man erzählen, dass dieser Saal, der eben 56 eröffnet wurde, einer der ersten Säle war in Frankfurt, wo dann Veranstaltungen stattfinden konnten nach dem Krieg. Es war ja alles kaputt. Und hier im Kantatesaal und von der Kubatur ist das alles noch original. Hat man einen Saal gehabt mit über 400 Plätzen damals, mit einer Decke, die reingehängt ist, leicht gewölbt. Also die, was man hier sieht, wo die Deckenlichter drin sind, das ist quasi aus Holz und Pappe und leicht gewölbt. Also es hat eine gute Akustik. Und hier haben viele Konzerte stattgefunden. Und auch das erste Konzert, was hier stattfand, was man nachweisen kann, am 2. Mai 1957, war ein Klavierkonzert mit Anne-Rose Schmidt. Das ist die früheste nachgewiesene Veranstaltung hier im Saal. Damals hat die Saalbau AG das noch vermietet und Anne-Rose Schmidt war eine ganz junge Pianistin, die später eine erstaunliche Karriere gemacht hat. Sie war die erste Direktorin der Musikhochschule in Leipzig, zu DDR-Zeiten dann. Vorher waren das immer Männer gewesen, überhaupt in ganz Deutschland waren überall Männer. Und sie war die erste weibliche Leiterin einer Musikhochschule und eine bedeutende Pianistin, die sie dann geworden ist. Als junge Frau hat sie hier quasi den Kantatesaal mit eröffnet. Und der sah in der Tat anders aus. Ich guck mal, ob wir das technisch hinbekommen. Das war der Hof dieses Gebäudes, was hier errichtet war. Es war eigentlich, also das Hauptquartier des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels war ja ein Verwaltungsgebäude. Und es war, also links wäre jetzt der Hirschgraben. Wir gucken aus dem Goethehaus über den Goethegarten in den Hof. Rechts ist so ein Wellblechvordach und dahinter ist der Kantatesaal. Also der ist im Gebäude rechts, Erdgeschoss, liegt der Kantatesaal. Und die hatten da wirklich dieses Wellblechvordach und der Platz war ein Parkplatz. Also der war immer voll mit Autos. Eigentlich keine schöne Situation.
Aber hat der Börsenverein auch den Kantatesaal selbst genutzt?
Ja, der hat ihn auch genutzt. viele, also Konzerte,
ja,
viele literarische Veranstaltungen natürlich und berühmte Verlagsabende des Suhrkamp Verlages fanden statt im Kantatesaal. Hier sieht man auch den alten Hof, der dann später, als der Börsenverein ausgezogen war, zum Beispiel für Kinoveranstaltungen genutzt war. Und was hinten so schön beleuchtet ist, das ist der Eingang in den Kantatesaal. Rechts hinten, da ist auch heute noch der Eingang. Und inzwischen sind da diese Arkaden davor gebaut und es sieht alles ein bisschen anders aus.
Und da steht fast noch der Commerzbank Tower auch noch so fast alleine da.
Das ist inzwischen auch anders. Also es wurde vermietet für Konzerte. International Stars der damaligen Zeit, Ravi Shankar, ja, das war so ein indischer Sitar-Spieler, weltberühmt, der ist im Kantatesaal aufgetreten. Fritz Kortner, ein bedeutender Theatermann. Das ist für uns natürlich eine Bedeutung, dass er auch auf dieser Bühne stand und er aus seiner Biografie vorgelesen hat, die er geschrieben hat. Fritz Kortner war ein jüdischer Schauspieler, der in der Weimarer Republik sehr prominent war, dann im Exil war und nach dem Krieg als Intendant auch und als Schauspieler sehr prominent war. Samuel Beckett, der Nobelpreisträger, war hier auf der Bühne. Ich kann Ihnen auch sagen, wann. Das war zum Beispiel ein Suhrkamp-Verlagsabend. Der Suhrkamp-Verlag hat hier alle seine großen Autoren dem Publikum vorgestellt. Am 27. Februar 1961 fand ein Abend statt, Hommage à Samuel Beckett, in Anwesenheit des Autors, der 7. Suhrkamp-Verlagsabend. Und Beckett war ein sehr bescheidener, fast schüchterner Mann, der dann anwesend war und kein anderer als Theodor W. Adorno hat über das Stück Endspiel von Beckett referiert. Und es wird erzählt, dass Beckett es überhaupt nicht gut fand, was Adorno alles in das Stück hineingelesen hat. Ja, es gab so einen kleinen Disput auch. Aber solche Leute waren hier im Saal. Ja. Das war der angesagte Saal in Frankfurt für solche Veranstaltungen.
Ich finde sowas auch immer so ganz spannend, wenn man sich so vorstellt. Ich meine, natürlich sieht es hier heute ein bisschen anders aus als früher. Wir gehen auch gleich noch so ein paar Bilder durch, wie es hier drin aussah. Aber so alleine immer die Vorstellung, dass hier, so du hast ja jetzt ein paar Namen auch gesagt, die wirklich einen Namen haben. Ich finde es immer abgedreht. Also wenn man so denkt, wie hier so rein und rausgegangen ist schon alles. Und dass halt quasi dieser Raum halt so lange auch schon besteht, ja. Ohne irgendwie auch einem Umbau zum Opfer gefallen zu sein. Wie lange war der Börsenverein denn hier ungefähr drin?
Der war bis der Börsenverein war bis zur Baustelle drin, also bis 2017. Ich weiß nicht, wann ging das los? Da kommen wir noch hin, aber der war hin, bis er dann in die Braubachstraße gezogen ist, also sehr lange.
Weil es gab
13. Genau. 12 oder 13 ist der
2012. 2012 ist Volkstheater.
2013 haben die zugemacht.
Ja.
Der Börsenverein ist um dieselbe Zeit in die Braubachstraße gezogen und das Areal stand leer. Das ist Paul Celan, einer der bedeutendsten deutschen Lyriker, auch ein Suhrkamp-Autor, der hier gewesen ist. Und das ist jetzt schon ein weiteres nettes Kapitel des Saales.
Es gab aber so eine Untermietung, die ich auch, also bevor wir zu dem Bild kommen, ganz, ganz spannend finde, weil hier gab es ja nicht nur Lesungen oder verschiedene Auftritte, sondern hier hing auch immer mal eine Leinwand, ne?
Ja, da kommen wir auch noch dazu. Da sind wir aber noch nicht. Wir sind jetzt erst im Jahre 1968. Da hat die Saalbau sich nichts dabei gedacht, den Saal an die NPD zu vermieten. Ja. Das war Wahlkampf. Die Saalbau, Frankfurter Saalbau, hat eine Anfrage bekommen von der NPD und hat den Saal hier vermietet. Und dann wollten die hier eine Wahlveranstaltung abhalten. Offenbar hat auch der Börsenverein irgendwie sich nicht dagegen gewehrt oder das in seinen in seinem Gebäude die NPD in eine Veranstaltung macht. Ja. Das ist ein Foto von der berühmten Fotografin Barbara Klemm. Das waren die Saalordner der NPD, die gerichtlich genehmigt in diesem Outfit auftreten durften mit diesen Polizeihelmen. Da gab es eine Auseinandersetzung, ob die so sich ausstaffieren dürfen. Durften sie? Und die standen dann im Hof vorm Kantatesaal und haben moderne SA sozusagen.
Da wären wir, glaube ich, gerne mal dabei gewesen, und, wie die so gesagt haben.
Dieses Foto
so
von Barbara das, ja. Klamm wurde in der ganzen Welt gezeigt. Das in England, in den USA wurde dieses Pressefoto über die Zustände in der Bundesrepublik Deutschland gezeigt. Es ist ein sehr berühmtes Foto, was auch in Ausstellungen hängt von Barbara Klemm. Das ist vor dem Kantatesaal 1968. Also, es gab dann Protest von Gewerkschaftern und Studenten, die es geschafft haben, die Veranstaltung zu verhindern. Die Saalbau hat sich aber nicht entblödet. Einige Monate später das wieder an die NPD zu vermieten. Und dann gab es eine riesen Demo und Schlägereien mit mehreren Verletzten hier auf dem Gelände. Und daraufhin hat die Saalbau dann so einen Beschluss gefasst, dass es nicht mehr so an solche Parteien vermietet werden kann, ihre Säle.
Aber ich finde, man sieht ja auf den Bildern schon, das sind ja schon, also was für Chaoten das sind. Und alleine schon, also die Überlegung, wir kleiden uns so und das als gute Idee zu finden, Wahnsinn.
Aber auch das gehört zur Geschichte des Saales und auch zur ruhmreichen Geschichte, weil es gelungen ist, die NPD-Versammlung zu verhindern.
Dann erzähl mal weiter in deiner Zeitleiste, wenn wir hier 68 sind.
Wir sind jetzt im Jahr 69 und das ist der junge Wolfgang Deichsel, ein Autor, der für das Haus hier, was ja dann später ein Theater wurde, noch ist es keins, sehr wichtig war als Autor, der anfing in der Mundart zu schreiben, was ja für junge, moderne Autoren sehr ungewöhnlich war. Aber es gab schon Ende der 60er Jahre hier Gastspiele und Veranstaltungen, zum Beispiel eine Inszenierung von Deichsels Mundartposse Agent Bernd Etzel, ein Stück, was heute gar nicht mehr spielt. Das war eine Produktion des Theaters am Turm und die hier gastiert hat. Wahrscheinlich, weil der Saal etwas größer war. Ich weiß es nicht genau, wie das alte Theater am Turm, wie groß das war. Vorher schon gab es Gastspiele, Theatergastspiele, schon in den um 1960 herum hat schon die Liesel Christ hier im Kantatesaal gespielt mit einer Aufführung aus dem Volksbildungsheim. Das war, ne, wo heute das Kino drin ist.
Sinistar.
Da war ja das Volksbildungsheim und da gab es die Landesbühne Rhein-Main, ein Landestheater. Für uns so ein bisschen ein Vorbild, weil die haben Gastspiele in der Region gemacht und in Frankfurt gespielt. Und da hat die Liesel Christ schon mitgespielt, eine musikalische Komödie zum Beispiel, Die Preuße komme, hieß es. Und die sind aus dem Volksbildungsheim manchmal hierher umgezogen und haben dann im Kantatesaal gespielt. Zum Beispiel am 24. Januar 1959, da war ich noch gar nicht auf der Welt, kurz, da war ich aber schon im Bauch der Mutter, da hat Liesel Christ schon hier gespielt. Und noch aber kommt sie nicht hierher, weil es gibt diese Zwischenstation, die du jetzt schon angedeutet hast, dass es nämlich ein Kino war.
Wahnsinn, oder?
Das ist jetzt ein Foto aus der Zeit, als wir den Saal interimistisch genutzt haben, 2013, 14, 15. Da hat hier das Lichter Filmfest seine Aufführungen gezeigt. Und da kann man sich vorstellen, wie das aussah. Also es war ab 1970, glaube ich, die Lupe 2. Ein Programmkino, was hier dann hat die Saalbau keine Veranstaltungen mehr gemacht, dann war das ein Kino. Und man sieht noch die Kinobestuhlung bei uns oben auf dem Balkon. Das sind noch die Stühle aus der Zeit, als es hier ein Kino war. Und die schöne Klappsesselchen, die jetzt renoviert sind. Und dann kann man sich das vorstellen, dass das so ausgesehen hat. Man sieht hier auch noch, wie früher das mit dem Licht gelöst war. Rechts und links hingen Scheinwerfer und in der Mitte über dem Saal hingen noch keine Scheinwerfer. Und da sind so Leitungen verlegt, da hat man sich beholfen.
Du bist ja auch der Theaterleiter von dem Haus hier.
Da ist die Liesel jetzt, ja.
Aber hast du, also theoretisch könnte man das hier auch wieder mal so ab und an beleben als Filmhaus. Hast du da mal so den Gedanken dran gehabt?
Das haben wir auch schon gemacht. Also das Lichter Filmfest hat hier schon Filme gezeigt. Und wir hatten auch schon vom Frauenfilmfestival hier Gastspiele, teilweise auch mit Live-Musik zu filmen. Und wir planen zum Beispiel im kommenden Frühjahr eine Produktion Flucht ins Glück, wo wir Stummfilme zeigen, zu denen Uwe Dirksen neue Musik geschrieben hat, die dann live zum Film gespielt wird. Und dann ist hier eine große Leinwand, da oben hängt ein Beamer, der auch so stark ist, dass er Filme in einer guten Qualität zeigen kann. Also wir nutzen dieses Medium durchaus hier.
Ja, ich finde es ganz abgedreht. Also ich finde, die Leinwand, die ist wirklich groß. Und wenn ich hier bin, zeige ich immer ganz viele alte Bilder von Frankfurt. Und wenn man dann da so sitzt, und ich habe dann auch schon mal da gesessen, mir die angeschaut, das ist total beeindruckend. Und vor allem ist es auch mega gemütlich, in solchen Stühlen zu sitzen und einfach sich so ein bisschen beschallen zu lassen. Hm. Aber erzähl mal weiter. Lise Christ, die sehen wir hier.
Das Kino bestand 5 Jahre, dann hat es pleite gemacht. Es konnte sich nicht halten, die Lupe 2. Und dann stand das Haus leer und Liesel Christ hatte schon, ich glaube, 71 das Volkstheater Frankfurt gegründet. Die spielten ursprünglich in Sachsenhausen. Da neben der Jugendherberge gab es einen Saal.
Ja.
Man sieht, wenn man da entlang fährt, so einen Treppenaufgang. Von rechts und links gehen die Treppen hoch und dann ist so ein kleines Vordach. Und da ist ein Saal, den es heute noch gibt, mit einer kleinen Bühne. Da hat es Volkstheater von Liesel Christ ganz am Anfang gespielt. Und die haben natürlich auch einen besseren Ort gesucht. Und die, nachdem das Kino dann hier pleite gemacht hat, hat sich Liesel Christ darum bemüht, hier reinzukommen und es auch geschafft. Die Stadt hat sie da unterstützt. Und im Oktober 1975 hat das Frankfurter Volkstheater von Liesel Christ hier eröffnet. Und wir haben ein Bild, wo man sieht, wie es damals ausgesehen hat. Sie sehen hier oben die Kinobestuhlung, die wir auch noch haben. Und auch unten sind schon die neuen Sessel. Das scheint ein Foto aus den 80er Jahren zu sein, weil es gab dann auch mal Umbauten und dann wurde eine neue Bestuhlung reingebaut und dann verringerte sich die Platzzahl, die ja ursprünglich so über 400 war, auf 370, so wie wir es heute auch haben. Die Bühne war auch nicht so groß wie jetzt. Die ging nur ungefähr bis dahin, wo wir jetzt bestuhlt haben und wurde dann später vom Volkstheater etwas ausgebaut und es wurde so ein Stahlrahmen hier reingezogen, in den man Scheinwerfer hängen kann. Ansonsten ist die Bühne so groß, wie Sie es hier sehen. Hier hinter diesen Vorhängen kommt gleich die Wand und da hinten ist ein bisschen Luft und dann kommt auch gleich die Wand. Es gibt keine Nebenbühne, keinen Schnürboden, keine Hinterbühne, sondern es ist einfach nur diese Kiste, auf der wir jetzt hier sitzen und auf der die Liesel Christ losgelegt hat.
Konnte man auch aus dem Boden heraus so...
Nichts dergleichen. Es ist hier eine Holzkonstruktion, auf der die Bretter liegen. Man kommt nicht drunter. Man darf auch aus Brandschutzgründen das nicht nutzen als Lager oder so für irgendwelchen Krempel, den man braucht beim Theaterspielen, sondern das ist so pur, wie wir es hier sehen.
Das Volkstheater von Liesel Christ, das hat ja für Jahrzehnte bestanden. Kannst du so ein bisschen sagen, was das Besondere daran war, so im Vergleich vielleicht auch zu anderen Häusern?
Ja, man sieht ein bisschen auch hier auf diesem Bild, dass es einen anderen Charakter hatte als der Theaterraum, den wir jetzt hier haben, mit so Volants, die über der Bühne hängen. Dann rechts und links die Lampen an den Wänden, das waren so Kristalllüster, so ein bisschen Gelsenkirchener Barock. Die geschwungene Wand, die man hier sieht, jetzt ist alles in diesem dunklen Blau gehalten, die war golden. Eine Erinnerung ist die Brüstung von unserer Empore an die goldene Wand. Ja. Das ist jetzt auf diesem Bild nicht so gut erkennbar. Es waren Brauntöne, Beige-Töne, in denen das Theater gehalten war. Die Decke war hell, auch in so einem Beige. Und wie gesagt, die geschwungene Wand war golden. Und es gab nur rechts und links an den Wänden Scheinwerfer und rechts und links von der Empore konnte man auch auf die Bühne leuchten. Und die Technik, die bei uns heute auf dem Balkon offen ist, war noch in einem Kasten, der noch aus den Kinozeiten da war, mit so einer kleinen Luke für den Projektor. Und die mussten sich da anders behelfen damals. Ansonsten hat man erstmal konzeptionell wollte Liesel Christ und ihre Mitarbeiter, Wolfgang Kaus war ja dann auch als Regisseur lange Jahre hier und quasi Oberspielleiter. Man hat schon zunächst mal literarisches Volkstheater gehabt. Also man hat diese Tradition, die es in Frankfurt gibt, schon seit den 1820er Jahren. Mhm. Gibt es in Frankfurt eine Mundarttradition, vergleichbar mit Wien und Nestroy oder Glasbrenner in Berlin. Es gab so ein paar Metropolen, wo man zu Beginn des 19. Jahrhunderts angefangen hat, Volkstheater zu machen, im Kontrast zum höfischen Theater. Und das gab es auch in Frankfurt und das ist total in Vergessenheit geraten. Wir haben auch einen Nestroy in Frankfurt, Karl Malz, der damals zur selben Zeit wie Nestroy in Wien angefangen hat, hier Komödien auf Frankfurterisch zu schreiben. Und Karl Malz, und dann gab es eben den Stolze und den Sohn von Friedrich Stolze, Adolf Stolze, der auch viele Mundartstücke geschrieben hat. Und das war das Material, was das Frankfurter Volkstheater dann auch auf die Bühne gebracht hat. Aber das zum Beispiel, dieses Stück hieß Tante Jutta aus Kalkutta. Also man hat so eine Art fröhliches Boulevardtheater hier veranstaltet und es wurde halt immer hessisch gebabbelt. Es wurden dann auch Klassiker gespielt, aber eben auf hessisch. Ja? Und Sie sehen vom Stil her, also es waren so gebaute Bühnenbilder aus Pappmaché und von oben hängt was rab und von links und von rechts und Treppchen und eine Kutsche. Also es war so ein Realismus, der hier gepflegt wurde. Es waren ein bisschen altmodisch, ja. Also Leute wie Wolfgang Deichsel, die dann vorher hier schon mal gastiert haben, die haben im Theater am Turm ganz andere Sachen gemacht. Ja, die haben Handke-Uhr aufgeführt und so Regisseure wie Klaus Peimann, der inzwischen jetzt auch gestorben ist, waren damals die jungen Kämpfer hier in Frankfurt. Am Schauspiel wurde das Mitbestimmungsmodell ausprobiert. Peter Palitsch, also es waren avantgardistisch teilweise.
Was kannst du da vielleicht noch so ein bisschen reingehen?
Da war der Kontrast zum Volkstheater groß. Hier wurde ein sehr traditionelles Theater gepflegt.
Also was heißt, also vielleicht auch nochmal da so ein bisschen tiefer reingehend, wie muss man sich das so als Laie vorstellen, dass es an anderen Häusern also innovativer war? Was bedeutet das? Also ne, altmodisch, aber also wie kann man das so vielleicht nochmal ein bisschen besser beschreiben? Naja, oder anders beschreiben?
Dass hier keine ästhetischen Experimente gemacht werden, wie sie jetzt eigentlich auch schon mit Beckett gar nichts Neues mehr war, aber oder Brecht, der in Frankfurt dann aufgeführt wurde und große Skandale ausgelöst hat oder und so weiter und so weiter. Aber das Volkstheater hat sehr traditionell gespielt, ne? Historische Stücke im historischen Gewand mit Bühnenbildern, die Realismus nachgeahmt haben und auch eben vom Inhaltlichen her waren das hauptsächlich Komödien, die hier gespielt wurden. So wie man sich das auch vorstellt, wenn man jetzt an so Tante Jutta in Kalkutta, das sieht dann eben so aus.
Hast du dir so Stücke auch früher angeguckt? Also warst du hier quasi so als Gast?
Nein, ich lebte damals auch noch nicht in Frankfurt. Es war aber ein Alleinstellungsmerkmal für das Volkstheater. Und in den 70er Jahren später, also Mitte der 70er Jahre, kamen dann die jungen Theaterleute drauf mit der Gründung des Verlags der Autoren hier in Frankfurt, Karl-Heinz Braun, und Autoren wie Wolfgang Deichsel, den wir schon gesehen haben als Jungen, auch die Mundart zu nutzen für ihre Arbeit. Und Wolfgang Deichsel hat Mitte der 70er Jahre zum ersten Mal Molière ins Hessische übertragen. Und das war auf der einen Seite ein Riesenerfolg und auf der anderen Seite eine große Irritation. Deichsel hat erzählt, dass Liesel Christ ins Theater am Turm gekommen ist, im Pelzmantel, und hat geguckt, was machen die jungen Leute da? Das ist unser Gebiet, ja? Das Frankfurterische. Was machen die da? Und er war sehr skeptisch und sehr kritisch, ja? Und Deichsel hat mit seinen Molière-Übertragungen großen Erfolg gehabt. Und Leute wie Günter Strack, also richtige berühmte Volksschauspieler, haben dann auch mitgespielt. Und dann hat auch Liesel Christ mitgespielt.
Ah ja, okay.
Und hat in so Stücken wie Loch im Kopf oder so, ist mit Günter Strack zusammen auf Tournee gegangen, mit hessischen Stücken von Deichsel. Und dann hat das Volkstheater diese Stücke auch nachgespielt. Ja, Bleibelosse, Schule der Frauen haben sie hier auch gespielt, Loch im Kopf haben sie gespielt. Also das waren natürlich frische, gute, neue Impulse, die dann das Volkstheater auch aufgegriffen hat.
Hast du dazu noch Bilder, bevor ich so... Ah ja, okay, gut, dann sind wir da, genau, weil das wäre auch so meine anknüpfende Frage. Das Volkstheater, das bestand für rund 3 Jahrzehnte.
38 Jahre.
38 Jahre. 2012, 2013 war dann die Schließung quasi beschlossen.
Ja, im Mai 2013. Nachdem Liesel Christ gestorben war, 1996, haben dann ihre Töchter das Haus weitergeführt. Da deutete es sich schon an, dass dieser Stil, der hier gepflegt wurde, dass das quasi ein Auslaufmodell war. Oder man hat es vielleicht noch exotisch gefunden oder es gab noch ein gewisses Publikum, was es schön fand, auch weil die Mundart gesprochen wurde. Aber das Publikum wurde immer älter und die Reihen lichteten sich so langsam. Und das Volkstheater hatte wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und die Töchter von ihr, die beiden, die haben das weiterhin geführt. Mhm. Und versucht, am Leben zu halten. Es wurde aber immer schwieriger. Ja. Und dann gab es eben 2008, so um den Dreh, die Initiative der Stadt unter dem damaligen Kulturdezernent Semmelroth, der mich gefragt hat, ob ich nicht einsteigen will beim Volkstheater. Wir hatten nämlich 2005 das Barock am Main Festival gegründet in Höchst mit den Stücken, die Deichsel ins Hessische übertragen hat, der hessische Molière, und haben ganz viele Molière-Stücke in Höchst gespielt und es war ein großer Erfolg. Wir hatten zunächst bei den Burgfestspielen Bad Vilbel angefangen und dann haben die da ihr Programm geändert, wir waren nicht mehr dabei und dann haben wir einen neuen Ort gesucht, fanden den Bolognaro-Garten in Höchst und haben dort Molière auf Hessisch gespielt. Und das war ein Riesenerfolg. Und das war ein Beispiel dafür, dass Mundarttheater auch sehr erfolgreich sein kann und auch jüngere Leute ansprechen kann. Und es war einfach moderner. Das sah anders aus als das hier.
Ja, das macht ihr auch heute noch, ne? Also da kurz reingeschwenkt. Ihr wart jetzt ja im Sommer im Westside.
Man sieht, wie wir machen das jetzt über 20 Jahre und es ist eine große Erfolgsgeschichte. Und die Stadt hatte die Idee, kann man diese neue erfolgreiche Form, Mundarttheater zu machen, hier nicht auch beim Volkstheater anbringen, um das Volkstheater am Leben zu halten. Das hat aber nicht geklappt, weil ich konnte mich mit den Töchtern von Liesel Christ nicht auf ein Konzept einigen, wo ich gesagt hätte, ich steige hier ein und halte meinen Kopf hin für ein neues Frankfurter Volkstheater. Das war nicht möglich. Da gab es große Berührungsängste. Und halt ein sehr großes konservatives Beharrungsenergie, dass man hier nichts ändern soll und die Stadt so muss uns doch helfen. Und dann gab es die Pläne, dass der Börsenverein dieses Gebäude verlässt und einen Neubau bekommt in der Braubachstraße. Und plötzlich war das Volkstheater hier allein. Was machen wir denn jetzt? Die Stadt muss uns doch helfen. Und dann gab es Vorschläge, wo das Volkstheater, wenn hier gebaut wird, vielleicht einen anderen Ort findet, am Eschenheimer Tor zum Beispiel. Gibt es ja auch traditionell, gab es ja früher auch ein großes Unterhaltungstheater.
Frankfurt.
Und da, wo jetzt so ein Supermarkt drin ist, da haben die gesagt, da könnte doch das Volkstheater jetzt hinziehen. Na, da kommt unser Publikum nicht mit. Das kriege ich mir nicht hin und die Stadt muss uns doch helfen. Und so ging das weiter, bis dann schließlich 2013 die Entscheidung fiel, der Töchter von Liesel Christ den Laden zu schließen und die Geschichte des Volkstheaters zu beenden. Die haben dann diverse andere künstlerische Leiter gehabt, unter anderem den Kollegen Kräkamp, begnadeter Komiker, der auch hier auf der Bühne mitgespielt hat auf Hessisch und so. Und es endete dann in furchtbaren Streitereien und vor Gericht und so. Und das war keine schöne Entwicklung. Die Kurve ging einfach nach unten. Und dann haben die irgendwann gesagt, nee, dann hören wir auf. Wir haben keine Perspektive mehr. Das sollte ja abgerissen werden. Ne? Der Börsenverein ist ausgezogen, das Areal stand leer. Das sollte abgerissen werden und neu bebaut werden von der ABG. Und es gab Ideen für eine Erweiterung des Goethehauses, Romantikmuseum. Und dann haben die gesagt, die Stadt muss uns noch helfen. Und dann hat die Stadt irgendwann gesagt, dieses hohe Defizit, was das Theater angehäuft hatte, irgendwann ist auch mal gut und so. Und dann haben die Töchter beschlossen, dass das Kapitel beendet wird und das Volkstheater seinen Vorhang fallen lässt für immer. Das war 2013.
Aber was hast denn du gemacht, als quasi klar war, du wirst hier nicht Leiter des Volkstheaters?
Nachdem unsere Verhandlungen gescheitert waren und unsere Vorschläge, wie man das Haus retten kann und wieder auf finanzielle, gesundere Beine stellen kann, hatte ich meine ganzen Brücken abgebrochen zu dem, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Ich habe vorher als freier Schauspieler gearbeitet und auch eigene Produktionen auf die Beine gestellt. Und plötzlich stand ich da und das mit dem Volkstheater hatte nicht geklappt. Und dann haben wir gedacht, diese ganze Energie, die wir da reingesteckt haben, das ist doch schade, wenn die verloren geht, und haben die Fliegende Volksbühne gegründet. Also eine kleine Theatertruppe ohne eigenes Haus. Mhm. Und die Fliegende Volksbühne hat dann alle möglichen Orte in Frankfurt bespielt mit ganz unterschiedlichen Produktionen, die wir gemacht haben. Unsere Hauptbasis war das Barock am Main Festival, ja, was ja seit 2005 sich immer besser entwickelt hat, in Höchst. Und das Jahr über haben wir als Fliegende Volksbühne gespielt, im Musanturm, in der Oper, in den Kammerspielen, in Altersheim, in der Region, auf der Burg Eppstein, in Dreieichenhain, bei den Burgfestspielen. Also ja, wir haben Stücke auf die Beine gestellt, mit denen man gastieren kann, und haben hier in der Region und in Frankfurt selbst, in den Bürgerhäusern, unsere Stücke gezeigt.
Aber wie waren das? Das heißt, habt ihr es dann wirklich so abgeklopft und quasi so die Menschen von diesen Räumlichkeiten dann angefragt, ob ihr da spielen könnt? Also weil das ist ja auch erstmal noch so ein Akt zu sagen, das eine ist ja, ihr wollt es machen, aber dann auch die Räumlichkeiten zu finden und dann auch zu bekommen, oder?
Naja, erstmal kannte ich viele andere Theaterleute hier in der Stadt, also auch in der Käse zum Beispiel, ja, oder im Musanturm oder in der Oper oder im Schauspiel. Und die konnte man fragen, wir haben hier eine Produktion, können wir die bei euch unterbringen? Und das war dann möglich. Es waren immer einzelne Termine, die dann möglich wurden. Und wir hatten ein tolles Programmheft, da stand dann boff, da und da und da und wir spielen da und da. Es war natürlich übers Jahr gesehen viel weniger Vorstellungen als jetzt, aber es hat sich doch dann geläppert. Man konnte davon leben. Und bei den Bürgerhäusern, die muss man mieten. Da gibt es damals noch die Saalbau, heute werden die von der ABG verwaltet und haben gesagt, wir haben hier ein Stück, das wollen wir zeigen in den Stadtteilen. Wie sind die Bedingungen? Als gemeinnütziger Verein kriegt man günstige Bedingungen eingeräumt von der Saalbau und dann kann man das mieten und dann muss man sich mit den Hausmeister vor Ort einigen, wie man das dann macht. Wir kommen dann und dann, bauen auf, bereiten alles vor, dann ist die Vorstellung, wie läuft der Gartenverkauf. Also muss man halt alles, das ist ein kleiner Apparat, der da entstanden ist, und es begann dann auch ein Zuschuss von der Stadt, ist es gelungen, den zu bekommen, wenig Geld, aber das ist langsam gewachsen. Dann haben 2-3 Leute mitgemacht, die haben bei der Organisation mitgeholfen und so weiter und so weiter. Und dann hat man Eintritt verlangt für die Vorstellung und mit dem Geld hat man dann die Schauspieler bezahlt. Wenn wenig drin war, haben sie alle wenig gekriegt. Wenn es voll war, haben sie mehr gekriegt. Und so fängt man an als freie Truppe.
Und wo habt ihr da die ganzen Bühnenkulissen und Klamotten gelagert?
Naja, wir hatten dann ein kleines Lager von Barock am Main noch. Ja. Und dann hatten wir ein kleines Büro in der großen Rittergasse in der Sachsenhausen. So ein kleines Zimmer. Da war dann ein Telefonanschluss, auch wichtig. Und ein Faxgerät damals noch. Und da saß dann eine Mitarbeiterin. stundenweise und hat bei der Organisation mitgeholfen. Und so haben wir das aufgebaut. Und der Kantatesaal war eigentlich dem Tod geweiht. Das ganze Areal hier sollte abgerissen werden. Wir konzentrieren uns weiterhin auf den Kantatesaal. Es gab nämlich dann eine Initiative der Stadt in Sachsenhausen, ein Theater zu bauen am Paradiesplatz für die Fliegende Volksbühne. Die sollte landen in der Sachsenhäuser Altstadt, im Paradieshof. Mhm. Dieses Projekt ist dann wieder abgesagt worden. Es gab so eine Sparrunde und dieser Sparrunde fielen zwei große kulturelle Projekte zum Opfer. Der Paradieshof in Sachsenhausen, wo ein neues Mundarttheater entstehen sollte, und das Romantikmuseum. Es gab nämlich schon Pläne dafür und die Stadt hat gesagt, wir müssen das einsparen, kommt nicht. Und dann gab es eine große Bewegung, das Romantikmuseum doch zu verwirklichen und der Fliegenden Volksbühne doch ein Theater zu ermöglichen.
Und da hast du Bilder auch
mit. Das war die nächste Phase dann.
Aber wie war das für dich, als quasi du dann doch wieder hier zurückgekehrt bist?
Also naja, zunächst mal hat sich das noch nicht angedeutet. Beziehungsweise, nachdem der Paradieshof gestorben war, stand ja plötzlich der Kantatesaal leer.
Ja.
Der Börsenverein war ausgezogen. Das Volkstheater hatte zugemacht, der Kantatesaal stand leer. Und dann hat die Stadt der Fliegenden Volksbühne angeboten, ihn zu nutzen. Das nannte sich Nutzung vor Abbruch. Dann sind wir hier eingezogen, haben erstmal entrümpelt. Ja, also es war ja alles noch viel Zeug hier. Und dann haben wir erstmal leergeräumt. Und haben dann 2 Jahre lang hier interimistisch diesen Ort genutzt. Mit dem Hof, den man da vorhin noch gesehen hat, wo Kino stattfand, Lichter Filmfest. Da haben wir viele Künstler hier reingeholt. Hennermanns Horten, die haben Tanztheater für Kinder gemacht. Wir haben selber Produktionen auf die Beine gestellt. Das sieht man gleich noch. Mhm. Und dann hat man plötzlich gesehen, Baujahr 1956. Boah, interessant. Das sieht ja schön aus, weil die ganzen Volants und Lüster waren plötzlich verschwunden und im Foyer standen so große Schautafeln und es war so mit Samt teilweise ausgeschlagen. Und es war alles weg und man sah diese elegante 50er-Jahre-Architektur, so wie man sie heute auch bei uns im Foyer sieht. Und dann kam, und es war auch unsere Absicht, und wir haben an die Geschichte des Saales erinnert. Wir haben gesagt, Leute, was hier alles schon stattfand, Beckett war auf dieser Bühne, ja, und so weiter, wovon wir jetzt schon erzählt haben. Und das war ja gar nicht bekannt in der Stadt. Und normalerweise wird in Frankfurt ja ruckzuck abgerissen und was Neues hingeknallt. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Ort, der in der Stadt eine große Rolle gespielt hat nach dem Krieg. Vielleicht könnte man den auch erhalten. Und dann wurde er als denkmalwürdig eingestuft und dann wurde er unter Denkmalschutz gestellt. Und dann gab es einen großen Architekturwettbewerb für das Areal, für die Neubebauung. Und da musste dann der Kantatesaal mit einbezogen werden. Die Architekturbüros, die mussten dann dieses Stockwerk hier und das Untergeschoss, das wurde nicht abgerissen, das musste in den Neubau integriert werden. Das war die nächste Stufe und hier sehen wir schon, wie das dann ausgesehen hat. Nachdem das Gebäude des Börsenvereins abgerissen war, oben rechts, das ist die Seitenmauer vom Goethehaus. Hinter der Mauer ist, wo der Baum steht, ist der Goethegarten. Und links verschalt der Eingangsbereich vom Kantatesaal. Der war dann so eingehaust, ja. Und rundrum war alles abgerissen und das Gebäude, in dem wir uns hier befinden und im Erdgeschoss ist der Kantatesaal, das blieb bestehen und wurde entkernt, also oben drüber. Und dann wurde in diesen Kern, ist ein Betongerüst, es gibt nachher noch ein Foto, wie dieses Haus gebaut wird, das ist quasi ein Betonskelett bis in den Dachstuhl hinein. Der Dachstuhl ist aus Beton gegossen. Es war so eine bestimmte statische Form, in der man das damals gebaut hat. Das blieb stehen und da kamen eben oben Wohnungen rein. Es wurden diese Arkaden, die man jetzt hier im Hof sieht, davor gesetzt Und der Kantatesaal blieb erhalten und wurde renoviert im Bestand, wie man sich wie das genannt wurde und was ein Trick ist, um denkmalgeschützte Räumlichkeiten zu erhalten, aber auch im Bestand spart man sich viel Geld im Vergleich zum Neubau, weil bestimmte Vorschriften, die es heutzutage gibt, im Bestand nicht beachtet werden müssen.
Was hat sich da so architektonisch trotz allem hier am ehesten verändert, hier in dem Raum?
Zunächst mal sieht man, dass wir versucht haben, den herzurichten. Das ist jetzt ein Sprung zurück in die Zeit, wo wir ihn interimistisch genutzt haben.
Ja.
Da gab es eine Aktion von der BHF Bank, die gibt es inzwischen auch nicht mehr.
Ja.
Da haben Mitarbeiter der BHF Bank mit ihren Kindern neu gestrichen. Ja? Das war eine lustige Aktion, auch öffentlichkeitswirksam. Und wir hatten ein eigenes Logo, den Kantatesaal, weil wir mussten ja dafür kämpfen, dass wir hier rein können.
Ja.
Ja? Da gab es eine Veranstaltung im Schauspiel Frankfurt, wo es hieß, Frankfurt hat plötzlich kein Volkstheater mehr. Das alte Volkstheater hat zugemacht, die Fliegende Volksbühne kann nicht in den Paradieshof ziehen nach Sachsenhausen. Was machen wir denn jetzt? Der Schlachtruf hieß Kantatesaal. Und das ist auch das Logo, was Philipp Wächter, den Sie vielleicht als Illustrator kennen, mit sehr vielen schönen Bildern und Büchern für uns gezeichnet hat. Dieses Männlein, was man aus dem Struwwelpeter kennt, der davon fliegt. Und Kantatesaal war unser Schlachtruf, um diesen Saal hier zu erhalten, in den wir dann auch einziehen durften. Das ist jetzt der nächste Schritt. Das war unsere Eröffnung der interimistischen Zeit. Und das war in der Stadt dann doch auch ein Ereignis. Man sieht in der ersten Reihe Hilmar Hoffmann.
Ah ja, da sieht man ja, hinter den Gläsern. Der
seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, im Gespräch mit dem Herrn Semmelroth, dem damaligen Kulturdezernent. Der saß bei uns in der ersten Reihe, als wir hier interimistisch eröffnet haben und den Saal quasi gerettet haben vor dem Abbruch.
Darf
ich erzählen?
Ja, genau. Ich wollte nur sagen, da deine Bilder gerade eine Wundertüte sind, flipp du da lieber mal durch, bevor ich mit meinen Fragen schon zu weit nach vorne springe.
Diese alte Situation mit dem alten Hof, als die Gebäude des Börsenvereines noch standen, waren ja ganz anders, als man sie jetzt sieht. Die Mauer, die heute im Foyer des Romantikmuseums so toll da ist,
wenn
man reinkommt, gleich rechts, die stand früher im Freien. Und da waren die Heizungsinstallationen angebracht und da standen die ganzen Müllcontainer. Es war so eine Schmuddelecke. Und die haben wir leergeräumt und haben ein Plakat hingehängt, was Hans Traxler gemalt hat, auch ein begnadeter Zeichner von der Neuen Frankfurter Schule, der so eine große Goethe-Serie gezeichnet hat, wo Goethe Fußball spielt. Und da haben wir ihn gefragt, ob er uns den Goethe malt. Und ein Zitat von Goethe, das Leben ist kurz, man muss sich einander einen Spaß zu machen suchen, hat er zu Eggermann gesagt. Und diesen Spruch, der hing dann da, wenn man dann in den Kantatesaal wollte, um eine Aufführung anzuschauen, ist man da vorbeigelaufen. So haben wir versucht, diesen Ort, der etwas verödet war, wieder neu zu beleben. Heute ist es, was rechts ist, ist abgerissen. Also das alte Gebäude vom Börsenverein ist abgerissen und das ist quasi das Foyer des Romantikmuseums. Hier sieht man den Giebel, also den Speicher dieses Gebäudes, der aus Beton gegossen ist. Da haben wir dann auch Lesungen gemacht, das stand ja alles leer. Übrigens wurde das Gebäude auch vom Sonderkommando SKS, heißt doch diese Truppe, SEK, die so Geiselbefreiung machen. Die haben trainiert hier im leeren Gebäude vom Börsenverein.
Also hier oben drüber?
Ja, und nebendran. Also das war ja, die Gebäude an der Straße standen ja noch und waren leer. Wir waren hier nur hinten drin mit unserem Theater und dann fuhren immer diese schwarzen Limousinen vor, und da sprangen durchtrainierte junge Männer in voller Kampfmontur raus, setzten ihre Helme auf, Hunde dazu und dann rein ins Gebäude und da haben die Geiselbefreiung trainiert und so.
Da wusste man dann immer nicht, ob das
die Truppe im Quast ist. Meine Mitarbeiterinnen haben immer ganz begierig aus dem Fenster geguckt, weil die so attraktive junge Männer dabei waren.
Spannend. Das heißt, das war auch oben drüber hier, ne?
Also, das ist hier ja. Im Gebäude und am Dach.
Wahnsinn.
Das war wie ein Keller. Und da haben wir damals, Frankfurt liest ein Buch, das war ein Buch über die Familie von Anne Frank. Und da haben wir oben im Giebel Lesungen veranstaltet, in so kleinen Räumen, wo die Zuschauer von Raum zu Raum gehen konnten, weil man kam sich wie in einem Keller vor. Man war aber unterm Dach, wie in so einem Versteck. Das hat toll zu diesem Buch gepasst. Da sieht man, wie das. Heute sind das Wohnungen. Das haben die benutzt, der Architekt Michael Landes, der das gebaut hat und die Renovierung betreut hat, hat das alles benutzt für die Wohnungen, die da entstanden sind. Und die Säulen, die man hier im Theater, im Kantatesaal sieht, da wo unsere Ausgänge sind zum Beispiel, das ist ein Betongerüst, was bis unter das Dach geht.
Was waren das für, also wie hatten sich das angefühlt, zurückblickend, so die Zeit, das ist ja schon so.
Es war natürlich spannend, weil wir konnten ja, zunächst hieß es ja wirklich Nutzung vor Abbruch, wir konnten ja hier ziemlich rabiat machen, was wir wollten. Als es dann unter Denkmalschutz gestellt war, waren wir dann etwas vorsichtiger.
Schon spannend.
Das ist das untere Foyer, was früher viel kleiner war, weil es wurde da irgendwann mal eine Zwischenwand eingezogen das haben wir genutzt für Veranstaltungen. Das war eine Karnevalsveranstaltung im unteren Foyer, wo man dann mit Bierbänken bestuhlt hat. Also wir haben dann versucht, diesen Ort zu beleben und ganz viele verschiedene Formate auszuprobieren. Natürlich mit dem Ziel, dass wir hier mal einen festen Ort haben können. Das war ja noch nicht klar von Anfang an, als wir den Kantatesaal 2013 bis 2015 dann interimistisch bespielt haben. Das ist eine Aufführung, eine der größten, die wir überhaupt hier mal gemacht haben, in dem relativ kleinen Haus, nämlich der Datterich von Niebergall. Das ist so eigentlich die tollste Mundartkomödie aus dem 19. Jahrhundert, die es gibt in der hessischen Mundart. Ja. Der Datterich, tolles Stück. Und das ist Hans Diehl, ein prominenter Schauspieler, den man vielleicht vom Fernsehen kennt. Der war an der Schaubühne in Berlin gewesen bei Peter Stein und dann viel im Fernsehen. Und der hat den Datterich gespielt und ich habe den Dumbach gespielt. Der so ist, wie er heißt. Und das ist das Ensemble, was wir damals hier auf die Bühne gespielt haben. So viele Leute waren hier danach nie wieder auf der Bühne. Das sind, glaube ich, 26 Personen und 19 davon Schauspieler, die sich dann hier eng gedrängt in diesem Stück dann gespielt haben. Und das ist die gesamte Truppe, Techniker, Assistenten, die Regisseurin ist zu sehen, die Bühnenbildnerin, die Kostümbildnerin. Diese ganze Mannschaft, die so eine Produktion auf die Beine stellt hier auf dieser Bühne. Das Foto ist ja auch hier auf der Bühne gemacht.
Ich sag mal, irgendwann hast du noch.
So ein großes Stück haben wir seither nie wieder hinbekommen. Ist auch sehr teuer.
Gibt es da irgendwie so einen Moment, was so absolut mal schiefgegangen ist?
Was schiefgegangen
ist? Ja, ja.
Ab, natürlich, ja, klar.
Aber das verrätst du jetzt nicht.
Ich komme jetzt zu der Zeit, in der wir jetzt sind.
Ja.
Nämlich nachdem dann mehrere Jahre umgebaut worden ist. Ach, eigentlich haben wir doch noch. Die Baustelle, ja gut, die habt ihr vorhin gesehen. Wir haben dann im Frühjahr 2020, ursprünglich war es für 19 geplant, es wurde nicht rechtzeitig fertig, großes Drama, Karten waren schon verkauft, alles abgesagt. Da wurde schließlich 2020 eröffnet mit einer Produktion zusammen mit dem Ensemble Modern, eine Uraufführung, die haben den Struwwelpeter neu vertont. Und das war die Eröffnung der Volksbühne im Großen Hirschgraben, so wie wir sie jetzt hier erleben. Mit dem Ensemble Modern auf der Bühne und Sabine Fischmann und mir als Darsteller, die den Text vom Struwwelpeter spielen. Das ist quasi das Foto der Eröffnung unseres Theaters, wie wir es jetzt hier kennen.
Dann war die große Euphorie da. Die Volksbühne ist jetzt hier.
Die war da. Kurz darauf der Genickschlag mit dem ersten Lockdown.
Ja.
Und dann, nachdem das überwunden war, mühsame Theaterarbeit. Auch, weil du das angesprochen hast, natürlich mit mit Sachen, die total gefloppt sind. Wir haben dann immer wieder Verschiedenes ausprobiert, auch neue Stücke, Uraufführungen. Und da ist manches schon voll in die Hose gegangen. Das muss man schon so sagen.
Was war denn das für ein Gefühl? Also so dieses, ihr startet jetzt hier, ihr habt euch das ja quasi Stück für Stück erkämpft, diesen Raum hier. Und dann ist es endlich da, dann ist es umgebaut. Und dann gibt es wirklich den Lockdown und quasi das alles nicht mehr möglich. Also.
Ja, das war schon bitter, weil es war eine große Euphorie und auch eine große Neugier in der Stadt. Was machen die denn jetzt? Man kannte natürlich die Fliegende Volksbühne vorher, ja. Man kannte noch das alte Volkstheater. Und was entsteht denn da jetzt Neues? Und dass wir mit dem Struwwelpeter eröffnet haben, das war ein richtiger Paukenschlag, ja. Weil das war was radikal Neues. Das war neue Musik, Ensemble Modern, neue Musik, aber auf eine sehr süffige Art, eigentlich sehr, sehr publikumszugewandt und ein historischer Frankfurter Stoff, der auch teilweise mundartlich ist, mhm. auch bei Struwwelpeter, in dieser Kombination, das war eigentlich auch konzeptionell toll, das so zu eröffnen, weil ja. wir ja versuchen, die Tradition, die es hier gibt im Mundarttheater und auch an diesem Ort im Kantatesaal ins 21. Jahrhundert zu bringen für unser heutiges Publikum. Und da war die Kombination mit dem Ensemble Modern schon ein Glücksgriff, dass das dann zur Eröffnungspremiere wurde durch die Verschiebung, die es dann gab. Das war eine große Euphorie und eine große Neugier. Und alle Vorstellungen vom Struwwelpeter waren ausverkauft, naja. Weit in die Zukunft hinaus. Und das musste dann alles abgesagt werden. Und dann musste man die Karten rückabwickeln, weil die Leute haben ja dann Geld ausgegeben und es wurde alles abgesagt. Und dann konnte man das Geld zurückbekommen oder man konnte es dem Theater spenden. Und das war alles furchtbar kompliziert und arbeitsaufwendig. Und damit waren wir dann mordsbeschäftigt. Und die Schauspieler, die wir für Folgeproduktionen verpflichtet hatten und so weiter und so weiter und unsere ganzen Pläne, die wir hatten, das war dann schon sehr, sehr bitter.
Wie würdest du die Rolle der Volksbühne heute so beschreiben, für, also aus kultureller Sicht für die Stadt? Welchen Stellenwert nimmt die ein?
Ja, um den Stellenwert kämpfen wir noch, weil wir durch diesen durch diese Vollbremsung kurz nach der Eröffnung, also wir hatten keine 3 Wochen gespielt, da gab es den ersten Lockdown. Das ist eine ganz blöde Situation. Bei den anderen Theatern kann man ja sagen, dass das Publikum jetzt wieder zurückgekommen ist und die wieder ihren normalen Betrieb am Laufen haben. Bei uns waren die Leute ja noch gar nicht da. Das heißt, die konnten auch nicht zurückkommen. Das heißt, nachdem diese Corona-Phase überwunden war und wir immer noch als kleiner Verein am Leben waren, haben wir diese Aufbauarbeit eben dann begonnen, um dieses Theater in der Stadt zu etablieren. Und das ist ein andauernder Prozess. Ja, das ist noch nicht befriedigend gelungen. Und ich glaube, dass der Ort aber, der Kantatesaal, was ja jetzt auch heute unser Thema ist, dass der schon auch programmatisch diese Position, die die Volksbühne im Großen Hirschgraben haben kann, beschreibt, indem er ein Ort ist für viele Künste, ein sehr frankfurterischer Ort, aber auch ein weltoffener Ort, so wie es ursprünglich hier gewesen ist, mit vielen Menschen, die hierher gekommen sind und dann eben auf dieser Bühne standen, Musik gemacht haben, Literatur gemacht haben, Theater gemacht haben. Das ist schon eine Inspiration für die Arbeit, die wir hier machen und wie wir versuchen, das Haus zu positionieren.
Ich finde, es sind eigentlich so schöne letzte Worte. Außer du hast noch was, wo du sagst, das willst du jetzt quasi auf der Aufnahme wissen.
Wann sendest du denn? Weil ich würde natürlich gerne Werbung fürs Theater machen.
Das ist eben, was haben wir jetzt? Wir haben September, Ende September, Anfang Oktober.
Ja, wir haben Anfang Oktober eine Premiere, dass eine Kollegin sich mit Claire Waldorf beschäftigt, was eine sehr spannende Sängerin und Kabarettistin gewesen ist in den vor 100 Jahren, aber die damals schon, heute würde man sagen, eine queere Persönlichkeit gewesen ist. Mhm. Die war quasi verheiratet mit einer Frau und hat es damals in den 20er Jahren schon sehr offen gelebt und war in Berlin so ein Anziehungspunkt für diese ganze feministische, queere Szene, die damals ja auch schon entstanden ist. Und die dann in der Nazi-Zeit natürlich total wieder verboten war und verschwunden war. Und mit dieser Künstlerin beschäftigt sich die Kollegin Ulrike Kienbach. Und was auch schön ist, zeigt es in unserer Studiobühne. Wir haben hier unten drunter im unteren Foyer eine kleine Studiobühne eingerichtet mit einer Podesterie, Licht und Ton, alles da. 80 Plätze, wenn wir das voll bestuhlen. Und dort kann man eben so intimere, kleinere Programme zeigen. Und die Premiere von Uli Kienbach am 3. Oktober ist es, glaube ich, findet unten auf der Studiobühne statt.
Sehr schön. Gucken wir uns an. Michael, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Ich würde sagen, wir machen hier mal so einen Stopp mit der Aufnahme. Und genau, wenn ihr mögt, quatschen wir gleich noch ein bisschen weiter. Dankeschön aber erstmal.
Danke auch.